Und ganz langsam ist es hell geworden an diesem frostigen Mittwochmorgen. NDR Kultur begleitet sie natürlich in diesem Fall hier mit Arthur Rubinstein. Gehört haben wir Frédéric Chopins Walzer in Astur. Jetzt ist es 8:30.
NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Da ist es Zeit für Folge 12 von 14. Bei euch ist es immer so unheimlich still, von Alena Schröder vorgelesen von Elisabeth Günther. Gucken wir wie immer kurz zurück. Die überraschende Ankunft ihrer Tochter Silvia mit der kleinen Enkelin Hannah, die hat bei der verhärteten Evelyn dann doch viel in Bewegung gesetzt. Sie öffnet jetzt die Briefe ihrer Mutter Senta aus Brasilien, die sie aufbewahrt, aber nie gelesen hat, denn als kleines Mädchen wurde sie von ihr verlassen. Diese Vorgeschichte erzählt Alena Schröder im ersten Band Junge Frau Blaues Kleid. Anfang der 70er Jahre schließt sich Bettys Freundin Annette einem Hexenzirkel von Frauen in Stuttgart an. Sie arbeitet im Krankenhaus mit Georg zusammen, der Bettys Misstrauen erregt. Und viele Jahre später, nach einem schweren Autounfall, lebt sie halbseitig gelähmt und ohne Sprache in einem Pflegeheim, wo sie Silvia, Hannah und Evelyn jetzt besuchen.
Segen, 1989. Wie tritt man jemandem gegenüber, den man jahrelang für tot gehalten hat? Evelyn hatte darauf bestanden, Silvia und Hannah zu begleiten, und nun fuhren sie zusammen in Evelyns alte Mercedes über die Landstraße. Hannah brabbelte auf Silvias Schoß fröhlich vor sich hin. Silvia war übel. Evelyn stierte übers Lenkrad, als steuerte sie einen Kampfpanzer in feindliches Gebiet. »Sie wird nicht wissen, wer du bist, schon gar nicht nach all den Jahren.« »Hm.« Sie lag wochenlang im Koma. Es ist ein Wunder, dass sie überhaupt überlebt hat. Hemiparese, Aphasie, offensichtlich auch eine Amnesie. Die Schäden waren immens. Ich bin keine Ärztin, Mama. Ich weiß nicht, was das heißt. Deine Tante ist halbseitig gelähmt und hat ihre Sprache verloren und auch nie wiedergefunden. Sie scheint niemanden zu erkennen. Am Tag, nachdem der Anruf kam vom Internat, dass du verschwunden bist, da ist sie aufgewacht. Ah, das war kurz vor Weihnachten. Ich weiß. Nach einer Stunde Fahrt parkten sie vor einem alten herrschaftlichen Gebäude, das wie ein ehemaliger Adelssitz aussah. Ein Herrenhaus mit weitläufigem Park. Wie eine Mini-Schwarzwaldklinik, dachte Silvia, und sofort kam sie sich noch deplatzierter vor in ihrer löchrigen Jeans und ihrem Sweatshirt mit den ausgeleierten Bündchen. Sie schnürte Hannah in ihr Tragetuch und folgte ihrer Mutter mit weichen Knien zur Eingangstür.
»Grüß Gott, Frau Doktor!«
Hinter einem ausladenden Empfangstresen stand eine junge Pflegerin in hellblauer Uniform und strahlte Evelyn an.
»Das ist ja schön, dass Sie schon wieder da sind. Ach, da wird sich unsere Betty sicher freuen. Ich glaube, sie ist gerade noch im Atelier. Wollen Sie dort mal nach ihr schauen?«
Evelyn nickte huldvoll, bedankte sich und durchquerte die Eingangshalle wie eine Kaiserin den Thronsaal. Weitere Pflegerinnen grüßten höflich und ehrerbietig, sogar einige der älteren Damen, die in großen Polstersesseln in einem Wintergarten saßen, Tee tranken und riesige Tortenstücke verzehrten, winkten ihr freundlich zu. Von Silvia schien niemand Notiz zu nehmen. Sie stolperte ihrer Mutter hinterher, durch den Eingangsbereich, an großzügigen Blumenarrangements vorbei, einen Flur entlang bis in den Seitentrakt. Dort öffnete Evelyn eine Tür, hielt sie Silvia auf und bedeutete ihr, hindurchzugehen. Silvia betrat einen geräumigen, hellen Saal. Die großen Fenster öffneten den Blick auf den Garten und das bunte Herbstlaub. Im Raum verteilt standen Staffeleien und vor einigen saßen Menschen in Rollstühlen und tupften mit langen Pinseln auf Leinwänden herum. Im Hintergrund lief leise Klaviermusik. Silvia erkannte Tante Betty sofort. Sie saß ganz vorne am Fenster, die grauen Haare zu einem Dutt geknotet. Sie trug eine gelbe Bluse und über ihre Knie hatte jemand eine blaue Decke gebreitet. Den Pinsel hielt sie in der linken Hand, die rechte lag reglos in ihrem Schoß. Und überhaupt schien ihre rechte Körperhälfte verrutscht zu sein. Die Leinwand, vor der sie saß, war noch gänzlich weiß.
»Hallo, Tante Betty. Ich bin Silvia.«
Betty drehte den Kopf und sah Silvia an, ohne auch nur die kleinste Regung eines Wiedererkennens zu zeigen. Sie hob den Pinsel wie zum Gruß und drehte sich dann wieder zur Leinwand. Silvia nahm sich einen der Stühle, die an den Wänden des Ateliers bereitstanden, wickelte Hannah aus ihrem Tragetuch und setzte sich neben ihre Tante. Evelyn war nirgends zu sehen. Sie hatte das Atelier offenbar gar nicht erst betreten und Silvia war ganz dankbar dafür. »Es tut mir leid, dass ich dich nicht schon früher besucht habe. Ich dachte, ich wusste nicht.« Silvia stockte. Es fühlte sich falsch an, hier in Anwesenheit der anderen Bewohner, von denen sie nicht wusste, was die so mitbekam, vor ihrer Tante die große Beichte abzulegen. Und ob Betty überhaupt irgendetwas verstand? Ob da wohl irgendwo in ihrem Bewusstsein ein kleiner Glimmer Erinnerung an Silvia schimmerte? »Schau, das ist Hannah, meine Tochter. Sie ist jetzt ein halbes Jahr alt.« Betty wandte sich wieder zu Silvia und betrachtete Hannah mit einem freundlichen, wässrigen Blick. Hannah juchzte und verzog ihren kleinen Mund zu einem Lächeln, und Betty schien zurückzulächeln. Sie öffnete den Mund und ein helles Krächzen kam heraus, wie eine Antwort auf Hannas kleinen Juchzer. Betty nahm den Pinsel und stupste damit vorsichtig gegen Hannas Fuß. Hannah strampelte und juchzte noch einmal, und Betty krächzte. Es war wie eine kleine Zwiesprache, als wären sowohl Betty als auch Hannah froh, dass endlich mal jemand vorbeischaute, mit dem man sich unterhalten konnte. Die große Flügeltür ging auf und Evelyn erschien, zusammen mit einer älteren Pflegerin, mit der sie in routiniertem Arztton plauderte. »Und die Aquatherapie? Scheint ihr gut zu bekommen, Frau Doktor. Sie ist schon viel beweglicher geworden. Eine gute Ergänzung zu den anderen physiotherapeutischen Maßnahmen.« »Und das Cholesterin?« »Wieder im normalen Bereich. Wir haben die Medikation angepasst. Alle anderen Blutwerte sind auch in Ordnung. Ich gehe einmal am Tag mit ihr an die frische Luft, wenn das Wetter es zulässt. Meistens schiebe ich sie zur Pferdekoppel hier in der Nähe. Sie liebt Pferde.« Evelyn legte Betty die Hand auf die Schulter, sagte »Grüß Gott, meine Liebe«, und dann an die Pflegerin gewandt »Das ist meine Tochter und das meine Enkeltochter Hannah.« Silvia nickte der Pflegerin zu und für eine Sekunde hatte sie das Gefühl, sie schon einmal gesehen zu haben, sie aber nicht gleich zuordnen zu können. Und dieses Gefühl schien beiderseitig zu sein, denn die Pflegerin sah Silvia einen kurzen Moment zu lang und zu intensiv an, vielleicht sogar ein bisschen erschrocken, bevor sie die Augen niederschlug und sich eilig verabschiedete. »Ich muss dann auch los, Frau Doktor, bleiben Sie ruhig noch hier. Es ist noch Zeit bis zum Mittagessen. Ich hole Betty dann ab.« »Danke, Schwester Annette. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass Sie sich so kümmern.« »Sicher, Frau Doktor, das mache ich gern.« Auf der Rückfahrt nach Ilding schaute Silvia aus dem Fenster in die neblige Landschaft und wusste nicht so recht, was sie fühlen sollte. Sie war traurig, aber auch erleichtert und ein bisschen verwirrt. Sie hatten noch eine Weile bei Betty gesessen und ihr dabei zugesehen, wie sie mit dem Pinsel in der Hand auf ihre weiße Leinwand schaute. Noch ein paar Mal betrachtete sie Hannah recht aufmerksam und immer wieder ging ihr Blick zu der halb zugezogenen Gardine, die sich in der aufsteigenden Heizungsluft leicht bewegte, als würde sie dort etwas sehen. Zum Abschied hatte Silvia Betty umarmt und ihre Hand gehalten. War da ein Händedruck gewesen? Und ein kurzes Flackern in ihrem leeren Blick? »Ich habe dir ja gesagt, sie wird dich nicht erkennen, schon gar nicht nach so langer Zeit«, sagte Evelyn, die Silvia im Rückspiegel beobachtete und ihre Gedanken zu erraten schien. »Ich weiß. Sie ist dort wirklich in den besten Händen. Es kostet ein Vermögen, aber es geht ihr gut. Wirklich eine hervorragende Einrichtung.« »Ja. Schwester Annette war früher bei uns im Krankenhaus. Die kümmert sich ganz rührend. Ich zahle ihr ein bisschen was extra dafür.« »Gut. Manchmal denke ich, es ist ja vielleicht auch ein Segen.« »Was meinst du?« »Alles zu vergessen. Nicht mehr reden zu müssen.« »Ja, vielleicht«, dachte Silvia. »Für manche wäre das sicher ein Segen. Aber ganz sicher nicht für Betty.« Hilfe. 1971. Die Thermoskanne war gefüllt, die Käsebrote geschmiert, eine frische Packung HB lag im Handschuhfach bereit und der Wolf war frisch gewaschen und vollgetankt. Betty war bereit für ihren Ausflug, auf den sie sich schon seit Wochen freute. Es hatte nicht viel Überzeugungskraft gebraucht. Karl und Evelyn hatten sofort und geradezu erleichtert Ja gesagt, als Betty vorgeschlagen hatte, Silvia aus dem Internat abzuholen für die Herbstferien. Sie freute sich auf ihre Nichte und auf die Fahrt mit ihr. Wenn sie sich nicht zu sehr beeilten, hatte sie Silvia 2 Stunden ganz für sich. Betty wollte alle Geschichten aus dem Internat hören. Sie wollte mit Silvia zusammen rauchen und das Gefühl genießen, eine großzügige Tante zu sein, mit der man verbotene Dinge tun und bei der man sich darauf verlassen konnte, dass sie einen nicht bei den Eltern verpetzte. In den Sommerferien hatten sie sich viel zu selten gesehen und das hatte Betty traurig gemacht. Es war sicher der ganz normale Prozess des Erwachsenwerdens, das Bedürfnis nach Abgrenzung. Trotzdem verspürte Betty einen säuerlichen Neid auf Evelyn und Karl, die so viel Gelegenheit hatten, Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen und so selten davon Gebrauch machten. Und wenn sie es dann doch taten, war es immer mit Anstrengung und Anspannung verbunden. In der 2. Woche der Herbstferien wollten Evelyn und Karl mit Silvia zusammen an den Gardasee fahren, obwohl Evelyn nicht gern verreiste und nun schon seit Tagen missmutig und angespannt war wegen der Vorbereitungen. Umso mehr wollte Betty alles dran setzen, Silvia wenigstens am Anfang der Ferien ganz für sich zu haben. Sie beide unterwegs im Wolf. Das war doch immer das Schönste. Eine willkommene Ablenkung nach dem Gespräch mit Annette, die ihr wenige Tage zuvor eröffnet hatte, in die Stadt ziehen zu wollen. Als Betty vor dem Internatsgebäude vorfuhr, einem ehemaligen Kloster, sah sie Silvia schon am Eingang auf ihrem Koffer sitzen. Betty freute sich zu sehen, dass sie eines der Kleider trug, die sie im Frühling genäht hatte und das ein bisschen davon ablenkte, wie blass sie war. Silvia fiel Betty widerstandslos in die Arme, als wäre sämtliche Kraft aus ihrem Körper gewichen.
»Können wir gleich los? Bitte lass uns schnell fahren!«
Vielleicht war sie einfach nur müde von den vergangenen Schulwochen. Vielleicht hatte sie Streit mit den anderen Mädchen gehabt. Betty bemühte sich um gute Stimmung und plauderte fröhlich drauf los.
»Halt bitte an«,
sagte Silvia plötzlich, die davor stumm und mit glasigem Blick neben Betty gesessen und zugehört und, wenn überhaupt, nur einsilbig geantwortet hatte.
»Bitte, Tante Betty, jetzt gleich!«
Betty fuhr rechts ran und kaum hatte sie den Wolf zum Stehen gebracht, öffnete Silvia die Beifahrertür und erbrach sich. Sie wirkte eine ganze Weile. Und als sie endlich alles losgeworden war, sank sie mit geschlossenen Augen zurück auf den Beifahrersitz und begann zu schluchzen.
»Was ist denn los, Mäusle? Bist du krank?«
fragte Betty. Silvia schüttelte langsam den Kopf.
»Ich weiß nicht, was ich machen soll«,
sagte sie matt zwischen 2 Schluchzern.
»Mir ist die ganze Zeit schlecht und meine Regel kommt nicht und Mama und Papa bringen mich um.«
Betty wurde kalt.
»Wer war das?«
fragte sie nach einer kurzen Pause, in der sie sich sammeln musste, aber Silvia schüttelte nur weiter weinend den Kopf.
»Silvia, bitte sag mir, wer das war. Jemand aus der Schule? Jemand Fremdes? Bitte sag mir, wie das passiert ist.«
Aber Silvia schüttelte nur weiter den Kopf und aus der Kälte in Bettys Bauch wurde heiße Wut. Sie wusste plötzlich, wer es gewesen war. Wer Silvia das angetan hatte. Sie hatte die ganze Zeit dieses merkwürdige Gefühl gehabt, das sie dann doch immer wieder beiseite geschoben hatte, selbst dann noch, als Annette ihr von ihrem Verdacht erzählt hatte. Sogar da war es ihr noch ungeheuerlich vorgekommen, geradezu absurd, dass Karl und Evelyn sich so täuschen ließen. Aber nun passte alles zusammen. Alles ergab einen Sinn.
»War es Georg?«
Silvia schlug sich die Hände vors Gesicht und schluchzte.
Hat er dir wehgetan? Es ist meine Schuld, Tante Betty, wirklich. Es ist alles meine Schuld, bitte, du darfst es niemandem sagen.
Silvia, das wird sich nicht verhindern lassen. Man wird es sehen, ziemlich bald schon, du musst es deinen Eltern sagen. Und Georg muss die Verantwortung übernehmen, es ist nicht deine Schuld. Silvia nahm die Hände vom Gesicht und sah ihre Tante mit einem Blick an, den Betty noch nie an ihr gesehen hatte. Voll verzweifelter Entschlossenheit. Als sei mit einem Mal alles Kindliche von ihr abgefallen.
Wenn du es jemandem sagst, springe ich vom Dach. Ich war schon in der Schule kurz davor und ich schwöre dir, ich tue es, wenn du es Mama und Papa erzählst. Oder Georg oder irgendjemand sonst davon erfährt. Ich will einfach nur, dass es weggeht. Bitte hilf mir, es wegzumachen, ohne dass jemand davon weiß. Bitte.
Betty sehnte sich nach einem großen Schluck Melissengeist. Der wäre nun genau das Richtige, um ihre wirren, in alle Richtungen fliehenden Gedanken wieder in eine gerade Bahn zu lenken. Aber sie hatte die Flasche zu Hause im Nachtschrank gelassen. Stattdessen fielen ihr die Zigaretten im Handschuhfach wieder ein. Sie öffnete die Klappe und holte die Packung heraus, kramte in ihrer Handtasche nach Streichhölzern und steckte sich eine an. Dann hielt sie Silvia die offene Packung hin. »Hier, nimm eine. Du musst dich beruhigen.« Silvia griff mit zitternden Fingern zu. Eine Weile saßen sie einfach nur nebeneinander und rauchten. Ein Autofahrer hielt neben ihnen, bedeutete Betty, das Fenster ganz runter zu kurbeln und fragte, ob er den Damen irgendwie behilflich sein könne. Aber Betty winkte ihm nur ungehalten, er solle weiterfahren. Sie bräuchten keine Hilfe und kämen sehr gut alleine klar. Sie würde hier so lange am Straßenrand stehen, bis Silvia sich beruhigt hatte. Der Rauch füllte ihre Lungen und den Wolf, und im blaugrauen Nebel sah sie plötzlich ganz klar. Betty wusste genau, was zu tun war. Sie wusste, wie sie Silvia helfen konnte und wen sie um einen Gefallen bitten musste. Betty startete den Motor und bevor sie den Gang einlegte, griff sie nach Silvias Hand. »Ich helfe dir, versprochen. Und niemand wird davon erfahren. Du kannst dich auf mich verlassen. Du kannst dich immer auf mich verlassen, Silvia.« Silvia nickte benommen und flüsterte, »Danke.« Betty fuhr los, mit quietschenden Reifen und entschlossener Wut. Sie würde ihre Nichte retten. Und wenn das alles vorbei war, würde sie sich mit Georg befassen. Zahltag, 1989. Evelyn als Dirigentin, als Kommandantin, als Matriarchin, die untergebenen Anweisungen erteilte, das war noch immer ihre beste Rolle. Amüsiert sah Silvia vom Sofa aus zu, wie ihre Mutter die beiden Männer durchs Haus scheuchte, die den Dachboden und die Garage entrümpeln sollten.
»Vorsicht, junger Mann, ich sagte Vorsicht. Sie schrappen mir ja die Tapeten kaputt. Und die Kommode nehmen Sie bitte erst draußen auseinander. Das staubt ja alles schrecklich. Sie tragen mir sehr viel Dreck ins Haus. Ist Ihnen das klar?«
Heute war der große Tag, an dem endlich alles abgeholt und endgültig entsorgt wurde, was Evelyn in den Wochen zuvor zu unnötigem Ballast erklärt und aussortiert hatte. Silvia genoss das Spektakel und wie eingeschüchtert die beiden glatzköpfigen Bodybuilder-Typen waren. Sogar ihr Kofferradio hatten sie augenblicklich ausgemacht, aus dem zuvor Roland Kaiser geknarzt hatte. Dabei hatte Evelyn nicht mal etwas dagegen gesagt, nur einen ihrer Blicke abgefeuert. In der Einfahrt stand ein kleiner Kipplaster, auf dessen Ladefläche sich nun also ein Haufen Müllsäcke, alte Nachttische und Schränkchen, kaputte Korbsessel, ein Schaukelpferd, zwei gelblich verfärbte Matratzen, lose Bretter, alte Schlitten, ein verrosteter Rasenmäher angesammelt hatten. Die beiden Entrümpler waren gerade dabei, die letzten Formalitäten zu klären. Einer von ihnen hatte schon auf dem Fahrersitz Platz genommen, der andere hielt Evelyn ein Klemmbrett hin, auf dem sie unterschreiben sollte, dass der Auftrag ausgeführt worden war.
»Ach Gott, die Altkleider!« rief Evelyn plötzlich und fasste sich an den Kopf. »Silvia, lauf doch geschwind hoch in mein Zimmer, da stehen noch zwei Säcke, und bring die noch runter. Komm, mach dich nützlich.«
Während Silvia nach oben ging, fiel ihr auf, dass das Schlafzimmer ihrer Mutter der einzige Ort war, den sie noch nicht betreten hatte, seit sie wieder in Ildingen war. Zu intim, zu nah. Selbst jetzt fiel es Silvia schwer, die Tür zu öffnen, und sie hielt unwillkürlich die Luft an, als sie die Klinke der Schlafzimmertür nach unten drückte. Kalt war es hier oben. Das Fenster stand offen. Gleich neben der Tür das alte Ehebett, in dem nur noch die linke Seite bezogen und die rechte mit einem Matratzenschoner abgedeckt war. An der Wand der große Kleiderschrank mit Spiegelschiebetür. Davor standen zwei große schwarze Müllsäcke voller Altkleider. Silvia wollte gerade nach ihnen greifen, als ihr Blick auf den kleinen Sekretär fiel, der zwischen Kleiderschrank und Wand eingeklemmt war, eigentlich nur eine Abwurfstelle für Post und Unterlagen, bevor sie wegsortiert oder weggeworfen wurden. Dort lugte unter einem Quellekatalog und den Stuttgarter Nachrichten vom Vortag die graue Ecke eines Ordners hervor, und noch bevor sie ihn in die Hand genommen hatte, wusste Silvia, dass er das war. Der G-Ordner. Der Ordner, der plötzlich aus dem Regal in ihrem Zimmer verschwunden war, nachdem Silvia gemeint hatte, Georg gesehen zu haben. Silvia klappte den Ordner auf und ihr Herz schien ein paar Schläge auszusetzen, bevor es wie verrückt gegen ihre Rippen hämmerte. Im Ordner waren Überweisungsdurchschläge abgeheftet. Kleine Zettel aus dünnem, hellgelbem Papier, ausgefüllt in der Handschrift ihrer Mutter. Monatliche Überweisungen an einen Herrn Georg Kraus in Höhe von 400 Mark. Die jüngste aus diesem Monat, die älteste aus dem November 1971.
Herrgott, wo bleibst du denn, Silvia? Die Tüten müssen doch noch...
Plötzlich stand Evelyn im Türrahmen und Silvia sah, wie ihr Gesichtsausdruck von Verärgerung in Panik umschlug, als sie die Situation erfasste. Es war ein Blick, den Silvia noch nie an ihrer Mutter gesehen hatte. Und einen Moment lang konnte sie überhaupt nichts sagen oder fühlen. Sie stand einfach wortlos da, den Ordner mit den Überweisungsdurchschlägen in der Hand, und sah zu, wie ihre Mutter hektisch die beiden Tüten ergriff.
»Ich erkläre es dir gleich. Bitte lass es mich dir erklären, Silvia. Es ist nicht...«
Das »so wie du denkst« ließ sie ungesagt im Raum schweben. Dann stürzte sie mit den beiden Säcken aus der Tür. Silvia stand noch eine Weile da, mit dem Ordner in der Hand, bis ihre Fassungslosigkeit in helle Wut umgeschlagen war. Sie hörte, wie der Motor des Lasters startete und das Entrümpelungsduo davonfuhr. Sie hörte, wie die Haustür ins Schloss fiel und wie Evelyn mit süßlicher Stimme mit Hannah sprach, die die ganze Zeit auf ihrer Decke gelegen und ein Buch aus dicken Pappseiten eingespeichelt hatte. Dann klappte Silvia den Ordner zu, warf ihn zurück auf den Sekretär und ging nach unten ins Wohnzimmer, wo Evelyn mit nervös flackerndem Blick in ihrem Sessel saß und sich Hannah wie ein Schutzschild auf den Schoß gesetzt hatte.
»Du hast mich angelogen.« »Silvia, ich wollte nur...« »Das war Georg neulich im Möbelhaus. Der Mann neben uns an der Kasse. Ich habe ihn erkannt und du hast so getan, als hätte ich mir das bloß eingebildet. Ich war mir nicht sicher.« »Ach, Blödsinn!« schrie Silvia jetzt. »Du schickst dem Kerl seit 18 Jahren jeden Monat Geld und mir hast du gesagt, er sei einfach verschwunden. Warum, Mama? Ich verstehe das nicht. Warum machst du das?« »Ich habe ihm nicht die ganze Zeit Geld geschickt. Ich hatte nach dem Tod deines Vaters damit aufgehört und neulich, als ich ihn gesehen habe im Möbelhaus da, habe ich wieder damit angefangen.« »Trefft ihr euch heimlich und macht euch lustig über mich? Ist er immer noch dein Wunderknabe, der immer so viel besser war als ich?« »Nein, Silvia, ganz im Gegenteil.« »Aber warum, Mama? Warum schickst du ihm Geld? Und warum versuchst du es vor mir geheim zu halten?« »Ich wollte, dass er uns in Ruhe lässt. Ich habe ihm damals Geld gezahlt, damit er verschwindet und nie wieder herkommt. Und jetzt, damit er nicht hier auftaucht und alles wieder durcheinander bringt. Ich bin in Panik geraten. Ich wollte dich beschützen, Silvia.« »Ich muss nicht beschützt werden. Ich will, dass du mir die Wahrheit sagst.«
Silvia hatte sich diesmal nicht auf die Couch gesetzt. Sie lief im Wohnzimmer auf und ab und eigentlich hatte sie nicht übel Lust, irgendetwas gegen die Wand zu schmeißen, hier mal ein bisschen Krawall zu schlagen, mit der Hand so in einem Wusch einen gedeckten Tisch leer zu fegen. Aber im Wohnzimmer ihrer Mutter stand ja nie etwas herum. Nicht mal eine verdammte Topfpflanze gab es.
»Und überhaupt, wofür braucht der Geld von dir? Der ist doch bestimmt längst Arzt. Dann verdient er doch genug. Warum zur Hölle schickst du ihm Geld?«
Evelyn seufzte und schien Hannah auf ihrem Schoß noch ein bisschen fester an sich zu ziehen.
»Die Wahrheit ist, dass wir uns getäuscht haben in Georg«,
sagte sie schließlich und sah dann Silvia gerade ins Gesicht.
»Wir alle.« »Mama, ich war 15. Ich wusste überhaupt nicht, wie mir geschah.«
»Ich spreche ja auch nicht von dir. Ich spreche von deinem Vater und mir. Wir haben Georg vertraut. Wir haben uns für ihn verbürgt und er hat uns damit geschadet.«
»Euch geschadet?«
Silvia lachte höhnisch auf.
»Georg war ein Betrüger, ein Hochstapler. Er hat nie Medizin studiert und es auch nie vorgehabt. Er hatte nicht mal einen Schulabschluss. Wir haben dafür gesorgt, dass er im Krankenhaus arbeiten konnte, weil wir ihm all seine Lügen geglaubt haben und ihm auf die Beine helfen wollten. Wir haben ihn Blut abnehmen lassen. Er hat Medikamente verteilt, Patienten versorgt. Er hat sogar bei Operationen assistiert. Wenn das herausgekommen wäre, dass wir uns so haben täuschen lassen, es hätte uns alles gekostet. Alles. Ach so, na klar, da ist es natürlich die naheliegendste Lösung, dem auch noch Geld zu geben. Hat uns belogen und betrogen und nebenbei noch die minderjährige Tochter geschwängert. Hier, bitte sehr, was soll es denn kosten, junger Mann? Ich musste sicher sein, dass er verschwindet. Dass er wegbleibt, nie wieder auftaucht und mit niemandem redet. Ich habe ihn nach Bettys Unfall nur noch einmal gesehen. Und ich wusste keinen besseren Weg, Silvia. Es war auch für dich, damit wir das alles hinter uns lassen können. Silvia lehnte an der Terrassentür und widerstand dem Impuls, diese Tür zu öffnen und zu verschwinden. Ihre Mutter im Sessel war auf einmal so klein und geradezu zerbrechlich, wie sie sie noch nie gesehen hatte, nicht mal am Tag ihrer Rückkehr nach Ildingen. Wie sie sich an Hannah klammerte, die ernst und ratlos vor sich hinschaute und mit ihren kleinen Händchen auf die runzligen Hände ihrer Großmutter patschte. Wie sie in all den Jahren trotz ihrer Zähigkeit und ihrer Härte doch keinen besseren Weg gefunden hatte, als jedes Problem mit Geld zu ersticken. »Und wo ist Georg jetzt? Wo wohnt er?« fragte Silvia. »Ich weiß es nicht, wirklich, Silvia. Ich dachte, er wäre weit weg. Ich habe nur diese Kontonummer und als ich ihn gesehen habe in diesem Möbelgeschäft, da habe ich solche Angst bekommen. Ich meine, das ist doch verrückt. Du tauchst hier auf und er taucht hier auf. Ich wollte nicht, dass du...« Und dann brach Evelyn die Stimme und aus ihrem Hals kam ein krächzendes Geräusch, das Silvia im ersten Moment nicht zuordnen konnte. Sie hatte ihre Mutter noch nie weinen sehen. Sie hatte noch nie gesehen, dass Evelyn um Fassung rang und gegen das Beben ankämpfen musste, mit dem die anbrandenden Gefühle sich ihres Körpers bemächtigten. Evelyn hielt weiterhin Hannah umschlungen, als könne ihr das Kind sonst vom Schoß in einen tiefen, dunklen Abgrund rutschen. Sie atmete ein und aus und schließlich sagte sie, »Ich wollte nicht, dass du schon wieder gehst. Ich bin so froh, dass du hier bist, mit Hannah. Und ich habe Angst, dass du wieder verschwindest. Es tut mir leid, Silvia. Mir tut das alles wirklich sehr leid.« Draußen donnerte es und an das Fensterglas in Silvias Rücken prasselten plötzlich schwere Regentropfen. Es war, als würde sich um Silvia herum nun alles entladen, als würde eine viel zu lang aufgebaute Spannung die Atmosphäre verlassen. Evelyn saß so erschöpft in ihrem Sessel, als hätte sie gerade einen Marathon absolviert. Merkwürdig, dachte Silvia. Da wartet man fast 20 Jahre auf so einen Satz. Nur einmal, ein einziges Mal wollte sie hören, dass es ihrer Mutter leid tat. Und kaum war der Satz tatsächlich gefallen, wollte sie ihn am liebsten ungesagt machen, sich ihrer Mutter in den Arm werfen und versichern, dass es gar nichts gäbe, wofür sie sich entschuldigen müsse, dass doch alles ihre Schuld gewesen sei. Es war fast noch schmerzhafter, Evelyn so zu sehen, so bedürftig und verzweifelt, als diesen unberührbaren Mutterkoloss vor sich zu haben, den nie irgendetwas aus der Ruhe bringen konnte. Sie hatte immer geglaubt, es würde ihr Genugtuung verschaffen, die Mutter nur ein einziges Mal schwach zu erleben. Aber in Wahrheit machte es ihr Angst. Hannah hatte angefangen zu weinen, nachdem sie sich die Auseinandersetzung zwischen ihrer Mutter und ihrer Großmutter zuvor staunend angesehen hatte. Und Silvia hob sie Evelyn vom Schoß und nahm sie auf den Arm. »Bleib sitzen«, sagte sie schließlich und legte ihrer Mutter die Hand auf die Schulter. Eine ungewohnte Geste, die ihr nur halb gelang. »Ich mache uns Abendbrot. Gleich fängt Lindenstraße an.«
Das war Elisabeth Günther mit der 12. Folge aus »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Gleich nach 9 machen wir weiter, unter anderem mit dem eben schon angekündigten Interview. Eine fehlende Ziffer in der Telefonnummer hatte hier einiges durcheinander gebracht.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Schnee und Eis legen heute in vielen Teilen Deutschlands den Verkehr lahm. Der Deutsche Wetterdienst hat vor allem für den Süden und die Mitte Deutschlands extremes Glatteis angekündigt. Auch hier im Norden warnt die Behörde für heute und morgen vor starkem Schneefall. Julia Faltermeier aus der NDR Nachrichtenredaktion berichtet über die Lage in Norddeutschland.
Vor allem im Süden Niedersachsens könnte es problematisch werden. Für den Raum Göttingen rechnet der Deutsche Wetterdienst mit 10 bis 20 cm Neuschnee. In Hamburg ist der Winterdienst seit heute Nacht im Einsatz. Der räumt und streut die wichtigen Hauptverkehrsstraßen, Rad- und Gehwege. Betroffen sind auch Bahnreisende. Die Deutsche Bahn hat mitgeteilt, dass es zu massiven Einschränkungen kommen kann. Die Zugbindung ist aufgehoben. Auch an den Flughäfen sind zahlreiche Flüge gestrichen, vor allem Frankfurt und München. Davon sind Verbindungen von und nach Hamburg betroffen. Schon jetzt fallen hier mindestens 30 Flüge aus.
Wieder sind viele Menschen bei Anti-AfD-